Du hörst P11, Praxis einfach leichter führen, von Passmedia Praxismarketing. Freue dich auf neue Impulse mit Michaela Prinz von Dentastico und Klaus Schenkmann von Passmedia. Oder wie wir sie kennen, Ela und Klausi. Mit Herz, Erfahrung und klaren Worten für dich und deine Praxis. Und für alle, die einfach leichter führen möchten. Viel Spaß beim Hören.
Vielleicht lassen wir es wirklich nicht drin. So, und damit sage ich Moin zu P11, Praxis einfach leichter führen und jeder Menge Impulse für deine Praxis, für dich, wie auch immer. Und jetzt begrüße ich auch ganz offiziell und nach einem wunderbaren Einstieg, von dem wir euch nichts erzählen werden, der war sehr erheiternd, meine liebe, wunderbare Podcast-Partnerin Michaela Ela, wie immer Dentastico, Prinz, moin, meine Liebe.
Hallo, lieber Klaus, ich lache noch. Es war sehr schön, aber es bleibt unser Geheimnis.
Natürlich, weil wir machen uns über viele Dinge keinen Kopf. Und das ist eine perfekte, moderative Brücke zu unserem heutigen Thema. Ne? Es geht nämlich heute darum, spielt sich ganz viel von dem, was uns beschäftigt, was uns negativ beschäftigt, worüber wir uns Gedanken machen, worüber wir uns Sorgen machen, vielleicht einfach nur bei uns im Schädel ab? Ist das vielleicht einfach nur so ein Hirnkino, Kopfkino, Hirngespinst? Und ganz viel von dem, Ela wird es ja wahrscheinlich sagen, 96%, sind gar keine wahren Probleme. Wir haben die Folge heute genannt, die 85%-Falle. Ja, weil wir vielleicht sagen, ich glaube, da gibt es sogar wissenschaftliche Untersuchungen, aber was sind die schon wert? Viel wichtiger, liebe Ela, ist ja der Blick in die Vergangenheit. Und da muss ich mich bedanken beim lieben Robin Heinze, ein wunderbarer Kollege, Geschäftsführer von Morfire, eine tolle Agentur, Grüße gehen raus. Denn der Robin hat mir zum Geburtstag eine LinkedIn-Nachricht geschickt und da hat er einen gewissen Epiktet, keine Ahnung, wie man den Jungen ausspricht, muss so ein alter Grieche sein, ein Stoiker. Also ich nehme an, daher kommt die stoische Ruhe, denn der Knabe hat schon vor 2000 Jahren gesagt, wir leiden öfter in unserer Vorstellung als in der Realität. So, und jetzt erzähl du mir mal, wie bauen wir heute die Brücke von der antiken Philosophie zu den modernsten Erkenntnissen? Oder vielleicht eine Frage, was würden wir heute vielleicht alles anders machen, wenn wir wüssten, dass 9 von 10 unserer Ängste statistischer Müll sind? Also das wären dann 90%. Ne? Mathe ist ja nie mein Ding, aber okay. Ela, legen wir los, knacken wir das Sorgenkopfkino.
Wir würden gar nichts anders machen, Klaus, selbst wenn wir das schon wüssten.
Meinst du?
Ja, wir sind Menschen, wir können gar nicht anders.
Okay, aber die Situation, die können wir uns doch gut vorstellen, oder? Ja, da steht der Zahnarzt, die Zahnärztin am Stuhl,
ja.
Macht den Job, den sie liebt, findet das toll. Und dann hier, Gott, Mensch, die Jasmin ist schwanger und die eine Mitarbeiterin, die kündigt bestimmt auch bald. Und ich glaube, dass ich das alles nicht schaffe und so weiter und so fort. Das ist doch harte Realität. Und da kann uns die Wissenschaft 1000 Mal erzählen, das ist erstmal nur in unserem Kopf und gar nicht Realität. Warum fällt uns Zahnärzten, Zahnärztinnen, wir nehmen heute alle, ja, aber da nehmen wir uns ja nicht aus, warum fällt uns das so schwer, die Realität einzuordnen und von unseren Sorgen zu trennen, um vielleicht zu entscheiden, bilde ich mir das vielleicht nur ein?
Das ist ja nicht nur eine Sache für Zahnärztinnen und Zahnärzte, obwohl das natürlich gerade hier im Moment besonders schwierig ist. Aber es ist ja eine Eigenschaft, die wir ja generell haben, so als Menschen. Ne? Wir leben viel in der Zukunft und leider auch viel in der Vergangenheit. Und häufig ist es so, dass das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, unsere Handlung in der Zukunft, unsere Aktionen in der Zukunft beeinflussen und das nicht immer zum Guten. Also wir verlieren irgendwann, desto älter wir werden, so eine gewisse gesunde Naivität und so eine gewisse gesunde Spannung auf Neues, sondern wir sind ja gerne dabei und gehen erstmal in die Negativität. Wir erwarten negative Dinge. Und nicht umsonst hat das Deutsche so unfassbar viele Begriffe dafür, ne? Kopfkino, Gedankenkarussell. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Dinge, Und das betrifft Frauen wie Männer, Frauen noch häufiger als Männer, aber tatsächlich beide. Und in unserer Branche wird sehr viel auch noch durch bestimmte Trends dann auch befeuert. Also man macht sich eh schon Gedanken, weil man ja immer dabei ist, Prozesse zu steuern und zu lenken und zu überlegen, was bringt der nächste Tag, wie gehe ich damit um, das ist ja ganz normal. Aber dann haben wir bestimmte Dinge, die in unserer Branche gerade besonders wichtig sind, zum Beispiel Fachkräftemangel. Wie du ja immer schon so schön gesagt hast, den gibt es überall. Und die, die nicht mehr bei uns sind, sind halt woanders. Es gibt nicht mehr Mitarbeitende und so weiter. Tatsächlich ist es aber in unserer Branche gerade besonders schlimm, was damit zu tun hat. Viele Frauen relativ schlecht bezahlt, wobei das hat sich ein bisschen verbessert. Und dann geht es los, dass wir in so eine Negativitätsspirale geraten. Und dann wird das auch noch befeuert. Dann machst du das nächste Mal Social Media auf und die Algorithmen kennen wir ja alle und schon werden dir gefühlt 150 HR-Annoncen angezeigt und dann siehst du auch noch, ne, zum Thema falsche Vorbilder, hatten wir ja auch neulich erst,
ja.
Siehst du dann auch noch wieder Praxis XY, die dann die nächsten drei tollen neuen Mitarbeiter präsentiert, die sie haben und du selber denkst dir, oh mein Gott, wie geht es bloß weiter? Und dieses Verrennen in diese negativen Gedankenkarussells hat dann ja aber auch ein Ergebnis, nämlich es hemmt dich. Es nimmt dir die Spontanität, Dinge auch aus dem Bauch zu betrachten, weil dein Kopf die ganze Zeit übernimmt. Und das kann echt ein schlechter Ratgeber sein.
Ja, hast du da mal konkrete Dinge im Kopf, die dir im täglichen Umgang so mit deinen Praxen, mit deinen Kunden, Kundinnen begegnen, wo du vielleicht auch irgendwo sagst, so Mensch, Leute, jetzt schaltet mal die Horrorfilme ab. So schlimm wird das alles gar nicht sein. Also gibt es da so die typischen Ängste, die aber am Ende wirklich auch nicht begründet sind. Wir müssen ja heute nicht über die Dinge reden, die dann auch wirklich eintreffen, weil sie real sind, weil sie greifbar sind, weil wir sie kennen. Es geht ja heute um diese 85%. Das ist übrigens das Ergebnis einer Studie der Cornell University. So, die packe ich euch in die Shownotes, wenn ich den Link nicht irgendwie verdonnert habe. Und sollte dieser Kollege, wie heißt er noch, habe ich eben gesagt, Epiktet, ja. Wenn der ein LinkedIn-Profil hat, verlinke ich euch das auch in die Shownotes. Aber zu dem kommen wir dann gleich. Was sind so typische Kopfkino-Geschichten, die immer wieder kommen, von denen man irgendwie glaubt, ja, die sind da und die werden uns treffen und eigentlich sind sie gar nicht real? Begegnen dir die?
Ja, die begegnen mir in mehreren Szenarien. Also einmal dieses Szenario, was ich eben einmal schon kurz angesprochen hatte, Fachkräftemangel. Ne? Dieses Szenario haben wir tatsächlich total oft, dass es nicht nur Kopfkino ist, was häufig der Fall ist, sondern dass es dann auch in der Realität ein Ergebnis hat. Aber dass viele Zahnärzte sich selber lähmen durch das Kopfkino, was sie selber kreieren. Das sogenannte Worst-Case-Szenario, in dem sie sich sagen, was mache ich denn, wenn die und die und die kündigt? Was mache ich dann? Dann bin ich am Ende. Nein.
Aber selbst wenn die Kündigung gar nicht begründbar ist, selbst wenn es da gar keine Anzeichen für gibt.
Sobald in der Praxis irgendeine Schwierigkeit auftaucht, eine kommunikative Schwierigkeit oder es braucht eine Kurskorrektur. Ganz simple Sachen. Mir passt nicht, wie die Abdrücke ausgegossen werden. Die sind nicht blasenfrei oder die Scans sind nicht gut genug und die Kollegin macht das. Mittlerweile werden diese Feedback-Gespräche, also konstruktive Kritik auf fachlicher Ebene, manchmal ja auch schon so ein bisschen zur Hexenjagd, dass man sie gar nicht mehr führen möchte aus Angst, man verliert dann jemanden. Selbst wenn das überhaupt nicht der Fall ist, weil Teams sind ja durchaus belastbar, belastbarer als man denkt. Und nur weil man jemandem sagt, ich möchte, dass du das besser machst oder anders machst, kommt der nicht am nächsten Tag und kündigt. Viele gehen da aber von aus und denken das. Und das lähmt dich total und es führt nicht zur Verbesserung, sondern zur Verschlimmerung. Und die Mitarbeiterin kriegt kein Feedback, die Beziehung zwischen denen ist belastet und du bist ständig in so einem Generalverdacht. Ne? Oder eine Kollegin liked eine andere Praxis auf Instagram und die Praxis sieht das, um Himmels Willen. Ne? Die bewirbt sich da bestimmt und das führt zu ganz interessanten Kapriolen. Aber ich habe gerade auch in einem anderen Szenario noch etwas festgestellt und das ist mir jetzt auf Social Media begegnet. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte dazu. Und da wird auf eine andere Art und Weise reagiert, die ich aber ähnlich schlimm finde. Sie betrifft nur nicht die direkte Beziehung zwischen Zahnarzt und Mitarbeitenden. Wir haben immer mal wieder in den letzten Wochen und Monaten, dass der CDU-nahe Wirtschaftsrat die Abschaffung der Zahnmedizin aus der GKV so wie so eine Sau durchs Dorf treibt. Die möchten das gerne. Man darf nicht vergessen, dieser Wirtschaftsrat ist ein e.V., also ist ein Verein. Das sind jetzt nicht die Leute, die die Politik da machen. Und vor wenigen Tagen kam das wieder hoch. Nun muss man halt wissen, dass die Zahnmedizin an den Ausgaben der GKV so um die 6% beträgt. Also es ist echt marginal im Vergleich zu Krankenhäusern und zu Arzneimitteln. Aber man versucht ja überall zu sparen, die Kassen sind leer. Und jetzt kommt dann so diese Geschichte auf Social Media, dass dann irgendeiner schreibt, es soll abgeschafft werden, und dann kommen die Kommentare darunter von den Kollegen. Ja, super, endlich raus aus der GKV, wir können unsere eigenen Preise machen. Und da kommen ganz viele Kommentare.
Und dann kommen aber auch die, die mir aufgefallen sind, nur damit ich das nicht vergesse, die sofort einhaken und sagen, was machen wir denn mit denen, die sich das nicht leisten können? Ne? Also die kommen auch, es sind nicht nur die Stimmen, aber ich habe tatsächlich, bevor wir heute in die Aufnahme gegangen sind, habe ich mir gedacht, ohne dass wir darüber gesprochen haben, darüber müssen wir mal eine eigene Folge machen.
Ernsthaft?
Eine eigene P11-Podcast-Folge draus. Was passiert, wenn jemand schreibt, Zahnmedizin raus aus der GKV? Weil das Beispiel hast du jetzt schön aktuell aufgegriffen. Finde ich auch super passend. Aber vielleicht machen wir da mal nochmal wirklich eine eigene Episode. Weil ich glaube, da hat man schön viele Aspekte, die durchaus auch mit Führung, Kommunikation, Haltung zu tun haben und am Ende auch mit Marketing.
Ja, kaufe ich gern.
Sehr gut.
In Bezug auf unser Thema heute mit dem Kopfkino ist es ja so, dass wenn du das liest als Headline, geht dir erstmal was durch den Kopf. Und du überlegst dir, was passiert dann? Wie komme ich denn dann zurecht? Und da gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, wie dann darauf reagiert wird. Es gibt welche, die versuchen, mit Fakten drauf zu reagieren. Die sagen dann, okay, wie wahrscheinlich ist das? Und was könnte passieren? Und dann gibt es diejenigen, die jubilieren und sagen, super, mache ich meine Preise selber. Kurze Info, müsstest du jetzt eigentlich auch schon machen als Unternehmer? Ich sage es nur so, aber egal.
Idee, ja.
Und dann kommen diejenigen, die reagieren mit Arroganz und Suffisanz. Ne, die dann, wenn man dann zum Beispiel erwähnt, okay, dann haben wir halt keinen BEMA mehr, also nicht mehr die Kassengeschichte. Aber der BEMA ist ja auch nur die Ausnahme von der GOZ, weil dann gilt halt die GOZ, die Gebührenordnung für Zahnärzte. Auch die ist ja kein Selbstbedienungsladen und unterliegt bestimmten Regularien. Und auch dort kommen dann wieder diejenigen, die gleich im Kopf haben, super, ich werde Millionär. Und die anderen, die denken, oh Gott, ich gehe pleite.
Mhm.
Und das sind Dinge, die passieren nur in den Köpfen. Und sie haben in den letzten Tagen auf Social Media zu Schlachten geführt. Zu Verbalschlachten, zu Attacken, zu Beschimpfungen, zu einer unerträglichen Parade von arroganten Kommentaren, die wirklich auch teilweise mit Missachtung von Grenzen zu tun haben. Aber versteckt sich dann halt hinter der Tastatur. Insgesamt ist das für mich nur der Beleg dafür, dass in all diesen Menschen ein Kopfkino stattfindet, jenseits von der Realität. Weil keine zwei Tage später, also bekam in der Tagesschau, die CDU lehnt das kategorisch ab, es wird überhaupt gar kein Konstrukt geben, wo es keinen BEMA mehr gibt und die Zahnmedizin bleibt Kassenversorgung.
Ja, aber dann siehst du, ne, und jetzt, da habe ich jetzt mal eine schöne Gelegenheit, nochmal den alten Stoiker zu zitieren. Der hat nämlich genau das gesagt, nicht die Dinge selbst beunruhigen den Menschen, sondern die individuelle Vorstellung von den Dingen. Und die hat ja ganz viel womit zu tun. Mit Prägung, mit Erziehung, mit Charakter, mit Haltung. Was ist es, was in dem einen das auslöst und in dem anderen vielleicht sogar genau das Gegenteil?
Vielfach sind es auch Erfahrungen, die man gemacht hat. Und manchmal sind Erfahrungen, die man gemacht hat, so schlimm oder fast traumatisierend, dass sie dich selbst in so ein Hamsterrad werfen und du kommst da nicht unbedingt alleine oder ohne Hilfe wieder raus. Das können Erfahrungen von Mitarbeitenden sein. Und auch das liest man total oft in den entsprechenden Foren in Social Media, dass Mitarbeitende immer an den gleichen Typ Praxis geraten, wo sie dann ausgenutzt werden und wo sie sagen, das kann doch nicht sein, dass ich seit 15 Jahren immer nur an solche gerate. Und das sind teilweise Verhaltensweisen, die beruhen dann auf Erfahrung.
Du sprichst jetzt von Mitarbeitern, von Menschen.
Ich spreche jetzt gerade von Mitarbeitenden, genau. Die gehören ja auch zu uns. Mhm. Das ist der größte Teil von uns. Wir haben viel mehr Mitarbeitende als Führende. Und deswegen müssen die halt auch mehr in den Fokus. Und diese Erfahrung, die man macht, die lassen es manchmal nicht zu, dass man da rauskommt. Weil wir nehmen in unserem Gehirn Erfahrungen als Beweis, als Fakt. hin. Ne? Und da können wir nicht anders mit umgehen.
Ja, vor allem, wenn sie dann noch verstärkt werden durch Dinge, die wir sehen, von denen wir gar nicht wissen, wo sie herkommen.
Ja.
Wir reflektieren immer wieder auf das Thema Social Media, aber das prägt ja nun mal heute Verhalten und Miteinander auf eine Art und Weise, wie wir das nie hatten. Ja? Und
genau.
Ich denke, genau das ist auch sowas. Also vielleicht sind wir da sogar bei so einem Phänomen der self-fulfilling prophecies. Also weil ich mir das vorstelle und es woanders lese, passiert es auch irgendwann? Oder passe ich mein Verhalten so an, dass es passiert, weil ich es dann für richtig halte?
Das ist halt das Problem. Das Problem ist, dass du situativ entscheiden musst, ducke ich mich oder gehe ich nach vorne? Und dann kommt dazu, was kann ich aushalten und was nicht. Ich habe das manchmal im Kontext meiner Firma, da gibt es auch viele Kolleginnen, die haben extrem schlechte Erfahrungen gemacht in Praxen. Und ich hatte ja in irgendeiner anderen Folge schon mal darüber erzählt, wie lange das auch manchmal beim Onboarding bei uns dauert, bis die Mitarbeitenden, die Erfahrenen oder die negativen Erfahrungen abgelegt haben und feststellen, hier ist es ein bisschen anders. Und manchmal ranze ich sie einfach an, wenn ich merke, dass ein Rückfall kommt und sage, ey, komm mal aus deiner Siehste-Schleife raus. Das ist das, was du meinst mit Self-Fulfilling Prophecy, dass du dann wieder in solche Siehste-Schleifen gerätst. Und manchmal sehe ich das, wenn ich mit den Kolleginnen arbeite und ich bin ja mehrmals die Woche vor Ort und arbeite mit meinen Kolleginnen an unseren Kunden. Und wenn dann Telefonate sind und du hast einen schwierigen Kunden an der Leitung, ich kann die Momente mittlerweile an der Stimme meiner Kollegin erkennen, wo sie dann einbrechen. Wirklich, wo sie einbrechen und wo ich merke, da kommt die Vergangenheit.
Okay.
Und jetzt lassen sie sich von diesem unfreundlichen Kunden an die Wand reden, obwohl sie wissen, dass sie recht haben, aus
Weil
unterschiedlichen
Dingen. Weil da
irgendeine
Erfahrung in den Vordergrund tritt, die das steuert?
Ja, eine Kombination aus Erfahrung, das hatte ich schon mal, oh Gott, diese Erfahrung lähmt dich und dann kommt das nächste große Loch, in dem wir als Frauen auch oft sitzen. Erziehung, Prägung, Haltung, das häufig die dann doch immer noch zu einem großen Teil, also bei den älteren Praxen, von Männern geführten Praxen, wo wir häufig dann auch mit negativen Dingen kommen, ne? Wo wir sagen, ja klar, natürlich hast du uns für Abrechnungsoptimierung geholt, aber wir können bei dir nichts optimieren, wenn du nicht bereit bist, deine Prozesse zu ändern und wenn du denkst, dass du mit den gleichen Mitteln wie 1990 zum nächsten Golfcaddy kommst, jetzt in 2026, dann bist du schief gewickelt. Es geht um andere Dinge.
Aber die Antwort ist dann in dem Moment nicht machbar, weil Erfahrung, Angst vor der Reaktion etc. ein völlig anderes Verhalten plötzlich nach vorne.
Ganz genau, ganz genau. In der Situation sind wir ja alle auf einem unterschiedlichen Stand. Ich bin mittlerweile in meinem fortgeschrittenen Alter und mit all den Erfahrungen durchaus in der Lage, in so einem Moment adäquat und auch schlagfertig zu reagieren. Ich tue das nicht immer. Ich höre manchmal auch einfach nur zu, manchmal bestätige ich jemanden auch einfach nur durch, weil ich merke, der ist gerade selber an einer Stelle, wo der nur abgeholt werden muss.
Ja.
Aber bei meinen Mitarbeitenden ist es so, dass ich oft merke, in dem Moment schlägt es über den zusammen, wie eine Welle aus Erfahrung, Prägung und manchmal auch aus Trauma, je nachdem, wie drastisch es wirklich war. Ich habe eine Kollegin im Team, die hat aufgrund von Stress und Terror in einer ihrer vorherigen Praxen einen Hörsturz erlitten. Und das muss man sich mal vorstellen. Also diese Dinge, die kommen tatsächlich vor. Und natürlich kommen die auch auf der anderen Seite vor. Es gibt genauso viele Zahnärztinnen und Zahnärzte, die sind durch ihr Team traumatisiert. Und dieser Erfahrungsbereich und dieses Kopfkino hat da viel mit zu tun. Ne? Also mein Kopf sagt mir, okay, ich nehme das und das wahr. Ich kenne aus meiner persönlichen Erfahrung, jetzt kommt das und das. Ich will das nicht aushalten. Ne? Dann das Herz schlägt schneller, ne? Es wird ein bisschen wärmer oder die Finger kribbeln, solche Dinge. Ich kenne das auch alles. Da rauszukommen ist gar nicht so einfach.
Gefällt dir, was du bis hierher gehört hast? Dann abonniere jetzt P11 und bleib dran an Impulsen, Klarheiten und leichter Führung. Viel Spaß weiterhin.
Aber, und jetzt möchten wir das bitte allen mit auf den Weg geben, das heißt natürlich nicht, dass man sich keine Sorgen machen darf. Ja, weil letztendlich hat das ja auch mit Sensibilität für bestimmte Dinge zu tun. Ich glaube, wir beide gehören eher zu den Menschen, die sagen, naja, wir gehen jetzt mal nach vorne, ob das funktioniert, wissen wir dann hinterher. Aber es gibt ja auch ganz viele, die sind dann so motiviert, dass sie eher sagen, mich prägt die Angst vor dem Misserfolg, die Angst vor dem, was kommen kann. Das ist ja nicht verkehrt. Man darf sich ja Sorgen machen. Man darf sich nur nicht da drin verlieren. Und nur noch glauben, dass die Welt aus Problemen besteht. Weil das hält ja keiner aus. Deshalb sind ja viele heute auch an einem Punkt, wo sie genau sagen, ich halte das nicht mehr aus.
Exakt, exakt, das ist der Punkt. Diese Begrifflichkeit der Fehlerkultur, finde ich, wird bei uns in Deutschland noch immer nicht so richtig gelebt. Also wir haben immer noch so diese Vorstellung, Augen zu und durch. Oder du musst dich durchbeißen. Bei solchen Dingen ist ja die Verdrängung schon impliziert. Also, ne, mach weiter. Gerader Rücken, weitermachen, durchbeißen. Am Ende kommt der Erfolg, der belohnt dich für alles andere. Das stimmt aber nicht immer. Selbst wenn ein Riesenerfolg kommt, hast du vielleicht auf dem Weg dahin so viel Federn gelassen, dass du nicht mehr fliegen kannst. Und deswegen sind manchmal die erfolgreichsten Menschen, für uns von außen, auch diejenigen, die vielleicht am tiefsten verletzt sind über diese Zeit. Und ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass auch mir das alles nicht immer leicht fällt. Und selbst wenn ich jetzt hier so locker flockig talken kann, ist es so, dass auch ich Gedankenkarussell habe und auch ich habe diese Dinge, dass ich nicht schlafen kann und habe meine eigenen Mechanismen dazu erfunden, wie ich es dann kann. Ich schlafe dann mit Kopfhörern und höre mir einen Podcast oder ein Hörbuch an oder es läuft bei mir irgendeine wirklich absolut dämliche Serie. Also ich kann kein Trash-TV gucken, ne? Das geht nicht, aber irgendeine wirklich blöde Serie, die nur heile Welt macht und mein Gehirn läuft langsam leer und ich kann irgendwann schlafen. Das habe ich mehrmals die Woche, einfach auch wegen der Quantität der Dinge, die so auf mich einstürmen. Was ich damit sagen will, ist, dass Kopfkino auch in Ordnung sein kann, solange ich nicht zulasse, dass es mich überwältigt. Kopfkino kann auch einfach ein Hinweis sein, da ist eine ungelöste Sache, da ist was, wo ich aufpassen muss. Genauso die Stress und auch die Fluchtreaktionen ja gute Reaktionen von unserem Körper sind, um mit einer Situation zurechtzukommen, die potenziell bedrohlich sein kann. Wenn aus diesem Kopfkino sowas folgt wie, okay, ich nehme mich der Sache morgen vernünftig an und überlege mir eine Strategie, für jetzt mache ich mir ein Hörbuch an und schlafe, ist das ja eine gute Sache.
Ja.
Also es steckt wieder dieser Aspekt dahinter, auf das zu hören, was mir mein Körper sagt oder was mir mein Mindset sagt in dem Fall und dann entsprechend zu reagieren. Und dazu gehört auch, die daraus folgenden Dinge zu begrüßen.
Das hier, was gerade im Hintergrund läuft, ich weiß nicht, ob man es hört, ich halte es mal hier ans Mikro. Das ist übrigens das, was bei mir läuft, nämlich Binaural Beats, Deeper Sleep, also so ganz bestimmte Musik in ganz bestimmten Frequenzen etc. Das ist tatsächlich mein Trick, ist ja Quatsch, sondern meine Methode, wenn ich bewusst zur Ruhe kommen möchte, meinen Kopf frei haben möchte, tiefe Atmung, viel Nasenatmung, an wenig denken, Meditation, das hilft. Tatsächlich, aber jetzt reden wir, Ela, aus einer Position und aus einer Erfahrungssituation. Zwei Menschen, die schon sehr viel erlebt haben, positiv wie negativ, die aber, glaube ich, die meisten Situationen gut gemeistert haben und die immer einen Weg finden, sich nicht von den 85% bestimmen zu lassen, aber die 15% trotzdem ernst zu nehmen. Wie können Menschen damit umgehen, die diese Erfahrung nicht haben? Du hast ja selber gerade von deinem Team gesprochen. Du hast da auch Menschen unterschiedlichen Alters. Wie kann man an so eine Geschichte rangehen? Hilft es da, mit anderen zu sprechen? Weil ich glaube, so ein Boomer-Rat wäre ja, ihr nehmt alles nicht zu ernst und macht dir mal Gedanken, so schlimm ist es alles nicht. Ich glaube, das ist heute ziemlich schwierig, gerade für junge Leute.
Auf jeden Fall. Ich habe neulich noch mit meinem Sohn gesprochen über so ein ähnliches Thema. Der ist 24 geworden im Januar und wir hatten einfach das Thema mal auf dem Tisch aus aktuellem Anlass. Handy, Internet, diese Online-Geschichte. Und im Laufe des Gesprächs habe ich ganz spontan zu ihm gesagt, du, ich bin so froh, dass in meiner Jugend ich nicht Zugang zu diesen Dingen hatte. Ich hätte nicht widerstehen können. Also nonstop Zugang zu allem zu haben, das ist so eine krasse Reizüberflutung, mit der hätte ich überhaupt gar nicht umgehen können. Damit glorifiziere ich jetzt aber nicht meine Kindheit draußen. Das finde ich auch vollkommen idiotisch, weil Dinge verändern sich einfach und Veränderungen muss man begrüßen und sonst lassen sie einen halt zurück. Aber wie man damit umgehen kann, ist tatsächlich von Person zu Person sehr unterschiedlich. Wenn du Teil eines Teams bist, macht es, also einem Team, in dem du dich wohlfühlst, macht es absolut Sinn, das zu thematisieren und mit anderen darüber zu sprechen. Ich bin selber ein großer Fan von therapeutischer Hilfe. Gar nicht mal im Sinne von Analysen oder so, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich mache regelmäßig etwas, was man vielleicht Verhaltenstherapie nennen könnte oder Supervision, Das ist einfach jemand, der mit mir nichts zu tun hat und aus einem anderen Kontext heraus mit mir gemeinsam daran arbeitet, bestimmte Verhaltensweisen aufzubrechen oder wieder gerade zu rücken. Das geht auch wieder in die Coaching-Ecke, hat aber hier einen tieferen psychologischen Effekt, weil, wie gesagt, wir haben alle unsere Traumata, die wir mit rumschleppen. Und Verdrängung ist allenthalben keine gute Idee. Das ist etwas, was ich wirklich sehr empfehlen kann. Oftmals gibt es aber auch so Beziehungen zwischen Menschen, die sind ähnlich wie Mentor-Beziehungen. Also ich glaube schon, dass ich für viele Kolleginnen und Kollegen auch in so einer Beziehung stehe. Und da gibt es auch häufig, dass man mal einen Rat erteilt. Familie, wenn man eine gute, intakte Familie hat mit einer Vertrauensperson, Eltern, Lebenspartner, Dinge besprechen, ist für mich eigentlich so die Kerngeschichte.
Du hast eben Coaches angesprochen, da fällt mir gerade, weil ich das hier auch im Skript mir mal notiert habe, ich habe nämlich in der Recherche einen Satz gelesen, Dr. Robert Lehey, Robby, ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen, wenn nicht, schreib mir einfach, ist wohl ein Experte für kognitive Therapien, hat ein Buch geschrieben, The Worry Cure, und da steht so ein Satz drin, der klingt erstmal so, ja, eigentlich ganz lustig, unsere Sorgen sind meistens nur eine extrem teure, aber völlig nutzlose Versicherung für Unfälle, die wir niemals haben werden. Ja, ist wieder so ein Spruch, weißt du, wo ich am Ende denke, ja, ich weiß, was du meinst, Junge. Das ist schön, diese Erkenntnis. Aber was machen Menschen, bei denen eben diese 15, 20, 3 oder 5% Sorgen immer überwiegen? Unterschätzen die so ein bisschen auch das eigene Ich? Hätten die Kompetenz, cool mit solchen Dingen umzugehen, oder brauchen sie dazu jemanden, der ihnen vielleicht erstmal den Weg weist, wie man dorthin kommt? Weil ich glaube, von alleine wird es nicht funktionieren, weil dann hätte man ja nicht dieses ständige Theater mit dem eigenen Horror im Kopf.
Das hast du quasi selbst ja schon beantwortet. Ich bin da ganz deiner Meinung, das kann man nicht alleine.
Das kann sicherlich sein, kann mir das schon vorstellen. Ich meine, du hast in einer der letzten Folgen das Thema Burnout in der Zahnmedizin angesprochen. Da gibt es ja wirklich auch Studien, die von einer sehr, sehr hohen Belastung der Zahnärzte und Zahnärztinnen sprechen. Und ich denke, irgendwann sind Menschen an einem Punkt, da brauchen sie wirklich absolut professionelle Hilfe. Das kann aber gehen bis zu, Mensch, sprech doch mal mit jemandem, der das Leben vielleicht ein bisschen lockerer sieht, der dir einfach mal erklärt und zeigt, dass eine andere Einstellung durchaus möglich ist und es trotzdem so ist, dass man nicht alles auf die leichte Schulter nimmt, weil das ist ja genauso falsch.
Das ist genauso falsch. Also dieses Schalala funktioniert ja auch überhaupt nicht. Wir haben ja jeden Tag zu tun mit Patienten, mit Angstpatienten, mit Schicksalen von Menschen, auch in der Zahnmedizin relativ viel, weil es auch mit Ästhetik und Lebensqualität zu tun hat. Und diese Dinge kann ich nicht leicht auf die Schulter nehmen, genauso wenig wie die Belange und die Wünsche und Träume vom Team, das ich führe. Das kann ich auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also ich muss schon bereit und bewusst sein, auch viele Probleme anderer Menschen zu schultern und anzugehen. Und das kann ich ja nur dann, wenn ich selber nicht auch nur ein Haufen von Problemen bin, sondern tatsächlich auch versuche, für mich selber eine bestimmte Klarheit zu haben. Mhm. Ich finde es teilweise fahrlässig, wie lange Menschen leerlaufen und sich ihren psychologischen Problemen nicht stellen. Weißt du, wir haben für alles irgendwie einen Arzt oder irgendein Medikament und für jedes Körperteil gibt es irgendwie was. Aber unsere Psyche stellen wir hinten an und das hat irgendwie immer so ein Geschmäckle oder da ist man dann irgendwie gleich abgestellt.
Weil das so mit Schwäche und Ausgrenzung zu tun hat. Das ist ja sowas Gelerntes, ne? Wenn die Birne nicht funktioniert, Junge, dann bist du, ne, früher musst du in die Klapse, heute gehst du zum Psychiater oder was weiß ich. Das ist ja schon so ein Prägungsding.
Also ich habe eine große Hochachtung vor jedem, der sagt, ich fühle mich nicht gut, mit mir ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich hole mir Hilfe für meine Psyche, genauso wie ich mir einen Arm eingipsen lassen würde, wenn er gebrochen ist. Ja. Den binde ich mir auch nicht auf den Rücken und sage, wird schon gehen.
Naja, so Typen gibt es auch.
Naja, aber die überleben nicht lange.
Die falschen Vorbilder.
Ja, wie gesagt, also ich finde, das sind absolut tolle Menschen, die damit auch offen umgehen und die dann sagen so, ich habe ein Problem, ich nehme mich mal raus, ich löse das Problem und komme wieder. Wunderbar, große Hochachtung.
Wie siehst du das jetzt mal so aus Sicht wirklich der konkreten Führungskraft? Musst du als jemand, der führt, der damit auch für Menschen Verantwortung übernimmt, unter Umständen mehr Dinge aushalten können, um führen zu können? Oder kannst du an der gleichen Stelle wie deine Mitarbeitenden deine Schwächen zugeben und sagen, dass es nicht mehr weitergeht oder dass du nicht mehr weiterkommst? Muss die Führungskraft stärker sein als der Rest?
Das kann ich wirklich jetzt nur von meiner ganz individuellen Warte aus beantworten.
Deshalb frage ich dich.
Da habe ich jetzt keine, da habe ich keinen Background, keine Studie oder irgendwas, was das untermauern würde. Ich denke schon, dass ich ein bisschen stärker sein muss als meine Kolleginnen und Kollegen. Zumindest in dem Bereich, der die Schnittstelle bei uns nach außen ist. Und tatsächlich heißt das aber nicht, dass ich denen gegenüber oder meinen Kolleginnen gegenüber nicht auch meine schwachen Seiten zeigen kann. Mhm. Die haben mich auch schon in Tränen erlebt und die haben mich auch schon erlebt, fluchend und was weiß ich was. Und auch schon in Positionen, in denen ich nicht unbedingt die Stärke einnehmen konnte. Da vertue ich mir auch nichts. Aber ich glaube schon, dass ich mehr aushalten muss. Ich persönlich würde es auch übertragen auf andere führende Personen. Eine gewisse Resilienz, die einhergeht mit einem Glauben daran, dass man gewinnen kann. Ich glaube da jeden Tag an. Ich glaube jeden Tag dran, ich mache heute irgendwas Geiles, ich denke mir ein tolles Projekt aus, wir können heute wieder gewinnen, das wird ein neuer Kunde anrufen, das wird so gut laufen. Ich gehe da ganz fest mit dieser Einstellung dran und ich glaube, das ist ein Teil dieser Stärke und den habe ich, da habe ich vielleicht ein bisschen mehr von als die anderen, deswegen ich denke, dass ich an der richtigen Stelle bin, wo ich bin.
Dann bleiben wir gerne mal bei dir, wenn du jetzt merkst, da kommt was, da entwickelt sich was, da passiert was in deinem Kopf, was dir Sorgen macht, wo du sagst, da könnte sich ein Problem entwickeln. Hast du da eine Strategie? Also bei dir selber, delegierst du dann diesen Gedanken in eine andere Hirnhälfte und sagst, komm in einer halben Stunde wieder, ich mache jetzt gerade was anderes. Wie gehst du damit um?
Also sowohl als auch. Wenn eine Kollegin zu mir kommt und sagt, ich muss was besprechen oder ich habe irgendwie ein Problem oder so, nehme ich mir sofort Zeit. Also wirklich sofort. Wenn ich bei einem Kunden gerade arbeite, dann unterbreche ich das, kommuniziere das kurz und sage, ich bin in 20 Minuten wieder da oder irgendwie sowas und nehme mir sofort Zeit für die Kollegen. Logisch, das geht jetzt nicht während einer Wurzelspitzenredaktion, aber da wird man wahrscheinlich auch nicht gerade angesprochen. Aber das mache ich schon, dass ich mir sofort Zeit nehme. Und dieses immer ansprechbar sein, das lebe ich ja halt auch wirklich vor. Wenn ich aber merke, und ich merke ja auch Dinge alleine, ohne dass ich angesprochen werden muss, Gott sei Dank ist das noch so, dann reagiere ich meistens mit einer Eigenschaft, die ich persönlich habe. Ich fange erstmal an zu recherchieren. Also ich muss erstmal die Fakten der Situation begreifen. Häufig ist es ja Zwist oder Streit oder irgendwie solche Dinge. Sowas muss ich manchmal lösen, sowohl bei uns als auch bei anderen Praxen. Und dann gucke ich erstmal, wer hat was wann wem zu wem gesagt? Wo sind die Tatsachen? Wo ist das Hörensagen? Ich versuche das erstmal runterzubrechen auf so viel wie möglich Sachebene, damit ich informiert bin. Manchmal muss ich den Mitarbeitern dann Messer auf die Brust setzen und muss sagen, Leute, ich will jetzt die Fakten hören. Hier muss niemand irgendwas zurückhalten, weil er denkt, er würde lästern. Ich will einfach die Fakten wissen. Und wenn ich das dann weiß, dann gucke ich, ist das relevant oder nicht? Wenn ich denke, dass es relevant ist, schreite ich ein. Wenn ich denke, es ist nicht relevant, dann sage ich den Mädels, kloppt euch selber. Ich bin raus, weil das gehört für mich auch dazu. Das sind erwachsene Menschen, die sollen bitte ihre primären Probleme selber lösen. Ist aber der Firmenfrieden in Gefahr oder es geht um eine Schnittstelle zum Kunden, dann schalte ich mich ein, nachdem ich diese Recherche hinter mir habe und versuche, das Problem zu lösen. Bis dahin habe ich oft Sorge und dann habe ich auch Kopfkarussell oder Gedanken. Ne? Aber das wird immer weniger, desto sicherer ich mir auf dieser Faktenebene bin. Also ich kann mich selber ganz gut mit Fakten in den Griff kriegen. Zwischenmenschlich sieht es anders aus. Also wenn es
Ich wollte gerade sagen, Ela, Entschuldigung, ganz kurz. Ja? Du hast jetzt mehrfach über Fakten gesprochen, über Sachebenen. Aber wenn wir über Kopfkino, Sorgen und sowas sprechen, dann sind wir ja super schnell von einer Sachebene weg. Da geht es ja sofort um Emotionen, weil ich meine, Angst ist ja nun eine der stärksten Emotionen, würde ich jetzt mal behaupten, die wir so haben. Treibend, hemmend oder wie auch immer. Also da ist das Thema Fakten für dich ein logischer Weg. Aber da ist man ja sehr schnell in einer Faktenlage, wo die Realität eine andere ist, nämlich eine sehr emotionale.
Auf jeden Fall. Du kannst dich ja noch so sehr bemühen, wie du möchtest. Du kannst ja bei keinem Gespräch die emotionale Ebene ausschalten. Es ist ja immer der Bauch, der Dinge letztlich entscheidet und der Menschen entweder öffnet oder blockiert. Das ist ja wie so eine Eintrittskarte. Da kannst du ja gar nichts gegen machen oft. Ne? Und gerade dieses Kopfkino ist ja in ganz vielen Bereichen überhaupt nicht steuerbar oder lenkbar, weil es einfach stattfindet. Und in diesen Fällen muss man das Gedankenkarussell mit den Maßnahmen, die wir schon beschrieben haben, wirklich unterbrechen. Wenn gar nichts anderes mehr geht, höre ich auf und mache was anderes. Wirklich was anderes. Bewegung, Sport, eine ganz andere Sache. Was sehr, sehr gut hilft, ist Dinge mit den Händen machen. Da gibt's übrigens Studien drüber, dass sobald du anfängst, was mit den Händen zu machen, also zu stricken, zu puzzeln, zu basteln, ja, Brot zu backen, dass du dann aufhörst, in deinem Kopf diese Dinge zu zerlegen. Da gibt es tatsächlich...
Zumindest du veränderst den Fokus.
Ganz genau. Ne?
Du legst deine Aufmerksamkeit auf etwas, was du tust, und das beschäftigt das Gehirn natürlich völlig anders.
Genau.
Ja? Aber trotzdem... Wenn der Kuchen aus dem Ofen kommt, ne, die Schnitte gegessen ist, kommen die Sorgen wieder. Und dann?
Gehst du das Thema an?
Ne, du musst es lösen, oder? Man muss es lösen.
Du kannst es nicht immer lösen, aber du kannst es wenigstens angehen. Selbst bei Problemen der emotionalen Art, die du nicht lösen kannst, hast du aber vielleicht drüber gesprochen. Und wenn dann ein negatives Feedback kommt und du wirst enttäuscht oder es passiert irgendwas, dann gehst du danach in die Trauer und in die Verarbeitung und kannst es dann irgendwann loslassen. Mhm. Also alles ist besser als nichts.
Das meinte ich auch mit Lösungen.
Ja.
Also man kann natürlich nicht immer eine Lösung finden, die das Problem beseitigt, aber einen Weg finden, um so damit umzugehen, dass es nicht ständig diese Bauchschmerzen macht, die Belastung macht, die ja am Ende Menschen krank macht. Keine Frage.
Genau. Ja. Also ich kann das beruflich mittlerweile wirklich sehr, sehr gut. Privat bin ich da deutlich schlechter, wo du sehen kannst, Kopf und Bauch. Ne? Also wenn es bei mir privat um irgendwas geht, wenn ich mit einem Menschen zusammen bin oder häufig Kontakt habe oder so und der gibt mir Rätsel auf und ich kann das nicht lösen, das macht mich wahnsinnig. Das macht mich wahnsinnig. Ne? Also offene Fragen oder wenn ich denke, ich werde manipuliert und kriege das privat nicht gelöst. Ne? Das macht mich wirklich fertig und das bringt mich auch wirklich in schlimme Gedankenkarussells. Deswegen ich aber auch so gut nachvollziehen kann, warum es meinen Kolleginnen manchmal auch beruflich so gut geht. Ne? Und wie gesagt, da bin ich mit meinen Strategien dann gar nicht so schlecht an der Stelle.
Ja, zumal es ja auch oft im Privatleben so ist, da sind die Menschen, die das auslösen, oft ja sehr wichtige im Leben. Ja, weil ansonsten würde ich auch sagen,
so ist es.
Weißt du was, dann machen wir jetzt mal nach der 3-Schritt-ELA-Sorgenfilter-Lösungsstrategie. Wir checken erst die Fakten, dann geben wir sie weg und wenn gar nichts funktioniert, so what?
Ja.
Aber im Privatleben, wo Menschen uns wichtig sind, wo ja Verhalten von Menschen was völlig anderes auslösen kann, da ist es nicht so einfach. Aber auch da, ELA, würde ich sagen, ist eine Strategie sprechen.
Immer.
Ja. Und wie sagt Moni Kruse immer so schön, ne? Kommunikation ist der Klebstoff, der alles zusammenhält, aus dem Gedächtnisprotokoll gesprochen. Aber im Endeffekt ist es so. Und wenn ich erstmal mit dem Menschen, den es betrifft, und das ist ja dann im Berufsleben genauso, nicht sprechen kann, weil ich das Gefühl habe, ich kann es nicht lösen, mich noch nicht traue, dann muss ich mit jemand anderem drüber sprechen. Mhm. Der größte Fehler ist doch mit Sicherheit, mit all diesen Dingen, dem Kopfkino und dem, was einen so beschäftigt, ständig allein zu bleiben.
Das ist richtig. Das ist wirklich richtig. Das frisst einen wirklich auf. Es frisst dich psychisch auf, das hat dann physische Auswirkungen, das lähmt dich. Und was noch dazu kommt, du verlierst ja das Vertrauen in deinen eigenen Wertemaßstab. Du hörst ja auf, Dinge realistisch zu beurteilen. Du bist in deinem Kopfkino, da ist auch oft Panikmodus dabei und dann fällst du echt schlechte Entscheidungen. Und insbesondere im Bereich der Führung ist das ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Ich kenne wirklich viele, viele Kolleginnen und Kollegen, die unter dieser Kopfkino-Geschichte extrem leiden. Gerade auch dieses Worst-Case-Szenario, sich ausmalen, was passiert, wenn die Kürzung kommt, wenn der Mitarbeiter geht, wenn ich einen Einbruch in den Zahlen habe, da ist ja auch diese wirtschaftliche Abhängigkeit noch dabei. Und dann habe ich auch noch viele Menschen, für die ich verantwortlich bin. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wir sind vor 4 Jahren mal um eine Summe von über 70.000 Euro geprellt worden von einem Kunden von uns. Es hat einen langen Prozess nach sich gezogen. Ja. Und da habe ich auch die ein oder andere schlaflose Nacht verbracht. Weil
wir haben oft drüber gesprochen, das ist ein Thema, das hast du mir so oft erzählt, woran man natürlich merkt, wie dich das beschäftigt. Und manchmal haben wir ja wirklich, wir sitzen zusammen und dann ist wieder irgendwas passiert und zack, kam diese Geschichte wieder. Und das sind ja, glaube ich, auch die Themen, die sind dann auch so tief verankert, aber auch die muss man lösen. Die kannst du ja auch nicht dein Leben lang mit dir rumschleppen. Ne?
Das geht lösen ja nicht. Ist da das richtig gute Wort. Und zwar lösen nicht im Sinne nur von auflösen, im Sinne von eine Lösung finden, sondern auch von loslassen, von der Oberfläche lösen, von wegschmeißen, von loslassen. Und ja, häufig haben solche Probleme ja zwei Seiten. Du hast einmal eine finanzielle Geschichte, du hast aber auch eine emotionale Geschichte, weil du dich vielleicht in dem, was du gemacht hast, abgewertet fühlst. Ne? Wie vielen Zahnärzten geht es so? Haben eine schöne Zahnersatzarbeit eingesetzt und sind ganz begeistert und der Patient ist ein Zechpreller und zahlt nicht, du hast Fremdlaborkosten. Da kommt zum finanziellen Schaden auch immer noch dein Herzblut dazu, was du da reingetan hast und so eine gewisse Fassungslosigkeit, ob der Dreistigkeit der Menschen mittlerweile. Und das erleben wir immer häufiger, dass sowas passiert und auch das macht was mit dir. Ne? Das verschließt dich ja innerlich und du bist vielleicht nicht mehr so offen. Du verlierst vielleicht was von deiner liebevollen Naivität dem Patienten gegenüber, deine Werte, dass du jedem helfen möchtest, die verlierst du vielleicht. Also das ist ganz schön schlimm zu sehen, dass andere Menschen zu deiner eigenen negativen Veränderung beitragen, obwohl du gar nicht möchtest.
Ja.
Und ich sage immer, dass eine der anstrengendsten Sachen in meinem Leben ist, möglichst offen und freundlich zu sein. Also freundlich fällt mir jetzt nicht so schwer, aber ich meine damit, obwohl ich viele andere Erfahrungen gemacht habe, ich bin im Onboarding-Prozess mehrfach betrogen worden. Ich bin von Zahnärzten schon oft betrogen worden, weil wir Dienstleister sind und so weiter und so fort. Trotzdem bemühe ich mich immer wieder, auf die gleiche Art und Weise offen und freundlich und ohne Verdachtsmomente auf Leute zuzugehen. Und alle haben immer so einen mentalen Kredit bei mir. Und den kann man nehmen und... Aber wenn er verspielt ist, ist er dann auch weg. Ne? Aber das ist super anstrengend. Es ist super anstrengend, so offen zu bleiben und nicht zuzulassen, dass einen diese Leute so verbittern. Und das ist auch eine Sache vom Kopfkino. Wenn du dich diesem Kopfkino so ergibst, dann wirst du irgendwann verbittert, weil du nur auch noch auf deine eigenen Panikreaktionen und auf diese negative Antizipation reagierst.
Mhm. Super spannendes Thema. Ich denke, viele, die zuhören, werden sich da wiederfinden. Also wer heute sagt, er ist frei von Sorgen, okay, Glückwunsch, toll, wenn es so ist. Ich glaube es sehr wahrscheinlich niemandem. Zum Abschluss nochmal eine Frage. Wie gefährlich ist als Führungskraft in der Zahnarztpraxis der folgende Satz? Ihr könnt natürlich immer mit euren Sorgen und Problemen zu mir kommen.
Also, pauschal kann ich da keine Einschätzung der Gefährlichkeit dieses Satzes abgeben. Es kommt immer darauf an, wer sagt ihn in welchem Kontext und wie hat er ihn gemeint. Das ist ähnlich so wie meine Tür steht immer offen. Das Problem an dieser Geschichte ist, dass eventuell vergessen wird, in dem Zusammenhang Grenzen zu setzen. Selbstverständlich hat man ein offenes Ohr für Probleme, aber es gibt da entsprechende Filter, die vorher stattfinden müssen. Wenn ich mich zu einem Kummerkasten mache, bin ich ja auch nicht mehr derjenige, der den Taktstock in der Hand hält. Ne? Also es ist ein Unterschied, ob du in der Lokalkolumne die Brigitte bist, die da irgendwie Kuchentipps gibt, oder ob du vor der Berliner Philharmonie stehst und den Dirigentenstock in der Hand hältst. Beide hören sich Probleme an, aber auf einer unterschiedlichen qualitativen Ebene. Und darum geht es.
Ja, und ich denke, wenn ich diesen Satz sage, du hast es eigentlich zusammengefasst, dann muss ich mir immer gewiss sein, dass Menschen diese Aufforderung, Möglichkeit ernst nehmen und wirklich mit Sorgen und Problemen zu mir kommen. Und dann muss ich für sie da sein, weil ansonsten bin ich einer, der dumm schwätzt und eine große Klappe hat, bis es dann wirklich passiert. Ne? So, Ela, es waren...
Aber Klaus,
ja,
eins noch.
Ja, gerne.
Bei den Kollegen und Kolleginnen, die das nicht ernst meinen, mit dem du kannst mit deinen Sorgen zu mir kommen, kommt auch keiner. Also ich finde, das kommt ziemlich schnell. Das hat ein Team ziemlich schnell.
Ja, ne? Natürlich. Du weißt ja auch, wie ich das meine. Ne? Das ist ja einfach auch diese Warnung vor Plattitüden, hast du gerade gesagt, vor Aussagen, die leicht daherkommen, um sich in einem guten Licht erstmal zu präsentieren, aber über die sich vielleicht nicht jede Führungskraft auch Gedanken macht, welche Konsequenzen in der Ernsthaftigkeit dahinterstehen. Und das war eigentlich damit gemeint. Also die klare Aufforderung, wenn ihr Menschen anbietet, dass ihr Gesprächspartner seid, dass sie mit Sorgen zu euch kommen können. Ja, Grenzen setzen, Kummerkasten wird nicht funktionieren, aber dann seid auch so ehrlich, wahrhaftig, dass er sie dann annimmt, weil sonst geht das ganz schnell in die andere Richtung. Und dann hast du die Sorgen und Probleme, weil die Menschen auf einmal nicht mehr zu dir kommen wollen, weder zum Reden noch zum Arbeiten. So, jetzt habe ich noch eine Zahl für dich, weil die habe ich nämlich eben entdeckt auf meinem Zettel.
Eine Zahl?
Ja, da bin ich tatsächlich nochmal bei der Cornell University. Die hat ja wohl diese 85% Gedönsgeschichte irgendwie ins Leben gerufen. Aber ich habe auch gelesen, dass sie eine statistische Zahl erhoben hat, nämlich die reine, die mentale Sorgenlast, der reine Stress ohne jede Grundlage in der Realität sind nicht 96, sondern 97%. Und jeder weiß jetzt ganz genau, was ich dir damit sagen möchte. Meine Liebe, es war mir, und das lassen wir jetzt offen, wie immer ein großes Vergnügen. Vielen Dank.
Gerne, Klaus. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Ja, nächsten Sonntag geht es mit uns hier weiter mit der nächsten Folge. Und bis dahin sagen wir ganz einfach, Kopf aus, Fokus an. Tschüss.
So sieht's aus. Tschüss.
Das war P11. Praxis einfach leichter führen. Neue Impulse für Haltung, Klarheit und leichte Führung gibt es jeden Sonntag mit Ela und Klausi. Und schicke diese Episode gerne an Menschen, die uns zuhören sollten. Und wenn du noch mehr Impulse möchtest, höre auch punktuell den Pass Media Praxismarketing Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Psst, am besten abonniere uns jetzt direkt, damit du nichts verpasst.
Unser ganz persönlicher Dank geht raus an Beate Fischer für die Stimme und an Sascha Wilhelm für die Produktion. Und natürlich an euch alle, danke fürs Zuhören.